erzwingen, insbesondere als Sportler. Oder auf der anderen Seite, das wäre der andere Mythos, Schlafen reduzieren, alles andere ist wichtiger. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was ihnen checkt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier, in dieser heutigen Folge, habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Markus Kamps. Wir werden heute mal über das spannende Thema Schlaf sprechen und wie du als Fußballer auch deinen Schlaf optimieren kannst, davon profitieren kannst. Und genau, Markus, sag gerne nochmal was zu dir.
Ja, toll, dass ich dabei sein darf, weil Schlaf ist ein unterschätztes Gesundheitsthema und viele wissen gar nicht, dass 70% der Gesamtgesundheit vernetzt ist in den Schlafstrukturen, also Bewegung, Ernährung, aber auch Mentales und Loslassen hat natürlich mit Regeneration zu tun und Regeneration ist eben Schlaf, also im Wesentlichen zumindest. Also meine Leidenschaft ist der Schlaf, das mache ich schon seit über 48 Jahren, also ich bin jetzt im 49. Jahr und jeden Abend übe ich mit praktischen Übungen das Schlafen. Ich gehe nämlich abends ins Bett und lerne immer wieder dazu, aber seit 24 Jahren mache ich es in Theorie und Praxis und wir sind unterwegs in Betrieben zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, betreuen aber auch Einzelsportler bis hin zu Leuten, die bei Olympia waren und begleiten eben Leute von der Lagerung, also Bettrelevanz, Gelenke bis hin zum Thema Kopf frei und besser einschlafen.
Yes, du hast ja gerade schon angesprochen, seit über 48 Jahren, auch mit deiner persönlichen Erfahrung, jetzt bist du da natürlich auch ein brutaler Experte im Schlaf und du wurdest ja auch gewissermaßen so ein bisschen, ich sag mal, reingeboren in dieses Thema. Kannst du da mal so ein bisschen noch auf deine Geschichte eingehen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist in deiner aktuellen Arbeit?
Viele haben natürlich entweder eine ganz, ganz furchtbaren Schlaf und beschäftigen sich dann praktisch mit dem Schlaf, weil sie selber nicht schlafen können. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe ein großes Interesse an dem Thema Gesundheit und an dem Thema Schlaf gehabt. Meine Eltern haben mehrere Bettenfachgeschäfte gehabt, da wo man also Kissen und Matratzen kaufen kann. Und ich bin also mit Federn in den Haaren groß geworden und habe dann gemerkt, Betten ist ja irgendwie eine coole Sache. Und dann habe ich mich mit den Gesundheitsthemen auseinandergesetzt. Ich habe einen Studiengang als Präventologe gemacht und habe dann einfach gemerkt, dass die Schlafwissenschaft oft mit der Schlafmedizin oder die Schlafmedizin mit dem Thema Bett oder mit dem Thema allgemeines Loslassen und Kopf gar nicht so viel zusammen zu tun hat. Und ich habe versucht, das ein bisschen ganzheitlicher für mich zusammenzufassen, aber in einfache, umsetzbare Wege, so dass man praktisch auch für sich einen schnellen Erfolg sieht. Also für mich gilt immer herauszufinden, wo ist jetzt gerade die Schwierigkeit von den jeweiligen Leuten. Also wenn wir im Einzelcoaching sind, geht es immer darum, den passenden Hebel zu finden und nicht möglichst viel zu machen. Ich hatte einen im Coaching, der hat gesagt, ich mache alles, ich mache schon immer alles, aber es klappt nicht mehr im Schlaf. Und dann habe ich nur gesagt, was machen Sie denn? Ja, ich gehe eine Runde um den Block, dann nehme ich die heiße Milch mit Honig, dann mache ich die Entspannungsmusik, dann versuche ich das Licht zu dimmen, dann versuche ich meinen Fingertrick, dann versuche ich das autogene Training, dann dieses. Ich sage, Moment, stopp. Wir machen nur eine Sache und wir fangen jetzt erstmal an, zur richtigen Uhrzeit zu Bett zu gehen. Und deswegen, manchmal ist es der wichtige erste Schritt und der wichtige erste Hebel, gerade beim Schlafen, und den kann man manchmal gemeinsam besser herausfinden. Und das ist unsere Arbeit.
Yes, super spannend. Du bist ja jetzt schon so ein bisschen darauf eingestiegen, auf ja, so die größten Fehler, dass viele halt schon mal zu viel machen, weil letztendlich ja beim Schlafen geht es ja auch, wie du so schön gesagt hast, ums Loslassen, ums Regenerieren, und eigentlich müssen wir ja nichts tun. So, der Körper schläft, der von alleine, wir können eigentlich nur die Kontrolle abgeben und den Körper machen lassen. Was würdest du sagen, auch in deiner Arbeit mit verschiedenen Sportlern, was hast du so bemerkt, sind so die größten Fehler oder auch Mythen, die da so ein bisschen rumgeistern in der Gesellschaft über das Thema Schlaf?
Ein sehr großer Mythos ist natürlich, man muss tief schlafen und man muss durchschlafen. Also müssen wir schon mal gar nichts. Und du hast das gerade wunderbar formuliert. Es ist ein Hineinhorchen in sich selbst und Loslassen. Also wir sind ja tagsüber so vollgefeuert mit Sinnesreizen oder auch mit Dingen, die wir abarbeiten im Training, dass wir praktisch ja abends wirklich, wenn wir es zulassen und wir loslassen, in den Schlaf selber hineinkommen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist eben Schlaf erzwingen, insbesondere als Sportler. Oder auf der anderen Seite, das wäre der andere Mythos, Schlafen reduzieren, alles andere ist wichtiger. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag. Also den Schlaf einerseits überzubewerten und dadurch in einen falschen Schlaferwartungsdruck zu kommen und andererseits den Schlaf zu unterschätzen und nicht als Tool für die Erholung zu nutzen. Also ich denke, das sind zwei große Mythen und es geht in beide Richtungen. Und dem einen Sportler, dem muss man dann helfen und sagen, hey, du musst den Schlaf echt ein bisschen ernster nehmen. Und bei dem anderen muss man sagen, hey, du nimmst ihn vielleicht zu ernst, bleib mal relaxter, bleib mal bei dir, schau mal auf dich, lass los, atme ein bisschen und der Rest kommt von ganz alleine und dann kriegt ihr noch eine Hilfe mit einer Übung und mit einer Atemtechnik und dann klappt das auch ganz gut. Also das wären so zwei Extreme.
Ja, super. Du hast ja auch schon von verschiedenen Hebeln gesprochen, oder? Dass da jetzt zum Beispiel der eine Kunde bei dir sozusagen am Start war und dann viel zu viel gemacht hat. Was würdest du sagen, sind so die größten Hebel, die eigentlich immer wieder so durchkommen, also wo du so merkst, auch bei Sportlern und so weiter, das sind so die, keine Ahnung, Top 5 Hebel, die immer mal wieder auftauchen.
Also die Top-Hebel, insbesondere für Sportler, ist sicherlich Ernährungszeit zu knapp bei der Schlafzeit. Also man weiß ja, Vorverdauung, Endverdauung, dass praktisch beim gesamten Regenerationsprozess sowieso wichtig ist, was ich esse, wie ich esse. Und das ist natürlich schon ganz klar. Aber bei Sportlern weiß man eben, dass man möglichst 3 Stunden vor dem Zubettgehen einfach schon den Abstand haben sollte und bei normalen Menschen schon 2 Stunden vor dem Zubettgehen nicht mehr zu viel zu sich zu nehmen und eben zu viel zu essen. Wenn jemand allerdings mit zu wenig Nahrung ins Bett geht, weil er sagt, oh, ich will da praktisch was auslösen, dann produziert der Körper, wie wir ja wissen, eher Cortisol, also Stresshormon, weil ich nichts zum Verarbeiten habe. Und dann wird dadurch praktisch eher so eine Art Spannung erzeugt und das kann natürlich zu einer Schlafstörung oder zum Nicht-Loslassen führen. Und das wird dann wie so eine Spirale, wenn ich mehr Cortisol, wieder mehr Stresshormon habe, dann kann ich abends wieder nicht abschalten. Und wenn ich abends wieder nicht abschalte, dann steigere ich mich wieder rein und dann produziere ich wieder mehr Cortisol und Stresshormon. Also deswegen ist das Thema Hormonbalance und Ernährungszeiten kultivieren und regelmäßig auch für sich nutzen und wenn es geht bis zu 3 Stunden vor dem Zubettgehen eben nicht mehr essen, das macht schon Sinn, aber eben auf keinen Fall auch mit Hunger ins Bett gehen, weil das löst in uns dann eher das Gegenteil aus.
Yes, also so bei den Punkten, die du bisher schon angesprochen hast, höre ich auch so heraus, geht vielfach um Balance, oder? Einerseits den Schlaf nicht überzubewerten, aber auch nicht unterzubewerten, nicht zu früh zu essen, aber auch nicht zu spät zu essen, gewissermaßen. Was würdest du sagen, so, wir haben im Vorgespräch mal so erwähnt, viele wollen ja, weißt du, so den Schlaf haben wie Cristiano Ronaldo, irgendwie so alles perfekt, alles optimal. Was würdest du allgemein sagen, sicher ist es ein bisschen individuell, aber wenn wir jetzt mal so einen Fußballprofi nehmen, was glaubst du, wäre so optimalerweise aus deiner Sicht so die optimale Schlafroutine für ihn? Also die Zeit vor dem Schlaf, während des Schlafens und dann vielleicht auch sogar am Morgen beim Aufwachen. Was gibt es da so zu beachten oder was wäre so das Optimale aus deiner Sicht?
Ja, also das kann man relativ einfach beantworten. Es gibt ja so 4, 5 Cluster-Themen, aber wir können ja mal 3 rausgreifen. Ich kenne ja auch den Nick. Also den Nick Littlehales, das ist ja der Elite-Schlafcoach von Cristiano Ronaldo. Wir skypen dann auch manchmal oder wir können den auch bei einer anderen Folge gerne mal versuchen dazuzuschalten. Dann kann er das mal live erzählen, was mit Hamilton und was mit anderen Sportlern so passiert. Aber im Wesentlichen geht es bei denen darum, erstens Blaulichtzeiten am Abend reduzieren oder komplett eliminieren. Also digitales Detoxing, also Entgiftung von digitalen Themen am Abend. Das hat mit der mentalen Balance zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass ich dann meine innere Uhr nicht verschiebe. Weil ansonsten, wenn ich zu viel Blaulichtanteile habe am Abend, kann ich meine chronobiologische innere Uhr, also meinen Uhrrhythmus sozusagen, verschieben und dann spüre ich nicht mehr, wann ich wirklich zur richtigen Uhrzeit zu Bett gehen muss. Also der eine Punkt ist wirklich, sich mit Licht und Blaulicht am Abend eher zurückzuhalten, aber tagsüber, morgens, insbesondere zwischen 9 und 11, viel dem Licht aussetzen, damit der Schaltereffekt im Kopf hell-dunkel und wach-müde gut programmiert wird. Also das ist ein zentraler Punkt, den auch Sportler für sich berücksichtigen müssen, genauso wie Schichtarbeiter, die wir eben auch betreuen. Der zweite Punkt ist eben Ernst nehmen von Leistungsspitzen und Ernst nehmen von Erholungszeiten. Das heißt, Powernapping, also Kurzschlaf, wirklich auch kurz vor der zweiten Trainingseinheit oder nach der zweiten Trainingseinheit, je nachdem, was mir besser gefällt, wo ich besser mit zurechtkomme, das ist nicht bei jedem gleich, das auch für mich nutzen, aber eben am Tag dann dosiert kleine Einheiten von Energieschlaf für sich nutzen, aber nur so weit, dass es abends nicht einen negativen Effekt hat aufs Einschlafen können, weil sonst wird der Schlafdruck ja nicht groß genug. Das ist wichtig. Und dann eben das Allerwichtigste, so wie es eben viele Leistungssportler oder wie du gesagt hast auch Spitzensportler, die Vorbild sind, auch machen, nämlich den eigenen Rhythmus finden, so wie du das beim Ronaldo-Schlaf ja gesagt hast, der schläft ja in Intervallen. Also man schläft ja auch nachts nie in einem durch, sondern wir haben Wellen von 85 bis 90 Minuten Blöcken und man sollte eben Wochenschlaf kultivieren und nicht jede Nacht einzeln sehen, sondern wir versuchen einfach dann einige Schlafblöcke von 90 Minuten zu nehmen und eben 5 Blöcke an 90 Minuten wäre eigentlich schon ideal. Also wenn wir 7,5 Stunden schlafen, wäre toll, aber schön im Rhythmus bleiben und schön im Takt bleiben, das ist für viele eben wichtig. Und wenn die dann verstehen, dass sie tagsüber Rhythmen haben, dann kann man auch den Mittagsschlaf da anders einbauen. Oder man kann den Mittagsschlaf auch ausdehnen, wenn man wollte. Hauptsache, ich bleibe im Rhythmus. Und das ist der erste Punkt, ist sicherlich, weil viele das nicht gemacht haben, den eigenen Chronotyp herauszufinden. Bin ich Lerche, bin ich Eule, bin ich Taube, bin ich irgendwas dazwischen? Und wir gehen ja so weit, also bei den Sportlern, die wir begleitet haben, haben wir sogar eine Haaranalyse gemacht und haben herausgefunden, wer sie wirklich genetisch sind. Und dann kann man die Ernährungszeiten, die Bewegungszeiten, die Sportzeiten demnach auch anpassen. Aber der erste Schritt wäre sicherlich für alle, mit einem normalen Fragebogen herauszufinden, bin ich Lerche, Eule oder Taube? Und dann ein bisschen meinen Rhythmus und meine Schlafzeiten meinem Rhythmus anpassen und die Belastungsspitzen auch eher dahin packen, wo ich sie besser vertrage. Und nicht ausgerechnet, wenn ich jetzt überhaupt gar kein Frühmensch bin, direkt morgens dann mein Ausdauertraining machen, überhaupt nicht in die Schluffen kommen, dann ist sehr wahrscheinlich die Unfallgefahr und das Risiko, dass ich mir viel zu viel zumute, extrem groß. Und ich denke mal, wenn man mit den kleinen Basics anfängt, den Chronotyp berücksichtigen, die Blaulichtanteile reduzieren und Powernapping zu kultivieren, dann ist das schon wirklich viel gemacht. Und wenn man da Unterstützung braucht, kann man das über euch ja immer wieder bekommen oder eben auch als Ergänzung über uns.
Absolut. Ja, ist sehr spannend. Also auch da wieder die Individualität wird gewährleistet, dass man den Chronotypen, oder wie du gesagt hast, erstmal herausfindet. Das ist einfach möglich mit so einem, also ja, natürlich bei euch jetzt primär wahrscheinlich auch nochmal in der Tiefe, wenn man auch einen Haartest machen möchte und die Genetik anschauen möchte. Aber wahrscheinlich im ersten Schritt gibt es das so online, so einen Test.
Genau, wir haben Fragebögen auf der Seite, aber man kann es auch selber so ein bisschen herausfinden. Das gibt es auch bei Kliniken oder an verschiedenen Stellen. Meistens reicht auch schon, wenn ich mich selber mal so frage, wann bin ich denn eigentlich müde? Und wann liegt mir eigentlich auch so Aufgaben, die eine Herausforderung sind, zu lösen? Und wenn ich das einfach mal wirklich reflektiere und mir aufschreibe über 3-4 Tage, dann sehe ich sogar auch, wo meine Leistungsspitzen sind und wo mein, ich sage jetzt mal, mein Tal ist. Und wenn ich gerade mental unten bin, dann muss ich jetzt nicht die schwierigste Aufgabe machen. Und das betrifft natürlich Körper, Geist und Seele gleichermaßen. Aber Training wird ja immer als Gruppe gemacht und nicht unbedingt immer einzeln. Und wenn ich jetzt aber mein Training und meine Einzelsituation beeinflussen kann, dann versuche ich den Chronotyp zu beachten. Wenn ich jetzt das im Gruppentraining habe, dann muss ich natürlich versuchen, die größte Schnittmenge zu schaffen. Im Berufsleben würde man sagen, die Meetings setzt man um 11 Uhr an. Okay. Weil um 11 Uhr sind zumindest die Lerchen schon wach und die Eulen noch nicht müde. Aber in anderen Bereichen ist das natürlich nicht immer so machbar, dann ist eben der eine gerade ein bisschen fitter und der andere ein bisschen müde.
Ja, absolut. Es ist spannend, was du sagst mit dem bisschen müde, bisschen wach und so weiter, Leistungsspitzen. Das finde ich fast schon, ehrlich gesagt, erschreckend, dass es ja fast schon so ein Normalzustand ist, jetzt so, sage ich mal, in der Gesellschaft, dass man über den Tag müde ist. Eigentlich, also weiß ich nicht, da bin ich mal gespannt, was du da dazu sagst. An sich sollte ja, also jetzt vielleicht sehe ich das auch zu optimal oder zu optimiert, so sein, dass also die Gesundheit in der Mitte zu sein, Freude zu haben und so weiter, wach zu sein, so der Normalzustand ist. Was würdest du sagen, wie siehst du das?
Nö, also wir sind ja jetzt im BGM-Bereich auch viel unterwegs und da gibt es ja auch neue Studien. Also 80% der Arbeitnehmer sagen, sie sind oft schlafgestört oder haben eine Schlafbesonderheit. Und 43% sagen auf alle Fälle, sie sind auf der Arbeit oft müde. Und 31% sagen sogar, sie haben einen Erschöpfungszustand, der dann einfach nicht mehr möglich macht, dass sie ihre Arbeit voll leisten. Also das ist erschreckend. 80, 43, 31. Also diese Zahlen geistern schon seit 2 Jahren rum. Nur ja, in der Homeoffice-Phase und auch in der Pandemie-Phase wird es ja noch schwieriger, die Leute zu erreichen und praktisch eben auf dem Level zu halten. Wir machen den einen oder anderen Online-Vortrag zu dem Thema, aber das ist wirklich, wirklich krass, wie sehr die Leute in der Müdigkeit gerade gefangen sind. Und dann gibt es wirklich, haben wir auch einen kleinen Ratgeber zugeschrieben, der heißt der Corona-Schlafeffekt. Die Leute sind wirklich manchmal betroffen von diesem Aus-dem-Takt-Sein. Und das ist für Sportler und für Fußballer insbesondere richtig schwierig, aus dem Takt zu sein, weil wenn ich im Training was lerne, dann wäre am besten, wenn ich viel Traumschlaf auch habe, also zweite Nachthälfte, weil da werden Bewegungsabläufe und bestimmte Übungen werden dort besser gespeichert. Und gleichzeitig kann ich auch Mentales besser verarbeiten und bin dann stabiler auch in den Stresssituationen. Also es hängt ganz, ganz viel mit wirklich Körper, Geist und Seele zusammen und Schlaf ist ein verbindendes Element. Aber eben, wie gesagt, nicht zu viel Druck machen, normal wissen, wie ich den Schlaf beeinflussen kann, das reicht für viele schon aus.
Ja, was würdest du sagen, woran liegt das, dass diese Studie das herausgefunden hat und tatsächlich ja so eine hohe Prozentzahl sogar sagt, dass sie eigentlich unfähig sind, irgendwie einfach zu leben und, sage ich mal, das Bestmögliche herauszuholen oder vielleicht sogar Freude zu haben, weil ja, ist ja auch nicht so ein geiles Gefühl, dass wenn man dauerhaft müde ist.
Also ich glaube, dass wirklich viele Leute sich zu sehr mit allem beschäftigen und wir uns zu wenig mit uns selber wieder auseinandersetzen und wir hier nochmal was posten und da nochmal was lesen und hier nochmal was optimieren. Also wir haben auf der einen Seite diesen Optimierungswahn, auch teilweise beim Schlafen. Du hast es ja selber gesagt, eigentlich braucht man keinen Schlafcoach. Wofür braucht man einen Schlafcoach? Schlafen kann jeder alleine, wenn es einigermaßen im Rahmen bleibt. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ich brauche eine Begleitung, ich möchte das optimieren, ich schaffe das selber nicht, ich habe schon ganz oft probiert und die brauchen dann den richtigen Weg und den richtigen ersten Schritt. Und ich glaube, dass bei vielen in dem Beschäftigtenverhältnis einfach die Situation da ist, dass immer weniger Leute immer mehr leisten müssen und im Hamsterrad gefangen sind und dann praktisch der Druck so groß wird und man am Ende sich selber immer ja, als letztes sieht. Und deswegen ist, glaube ich, das so explodiert in den letzten 2, 3 Jahren, dass einfach die Schlafbesonderheiten zunehmen und man hat auch andere Analysemöglichkeiten, andere technische Lösungen. Also man kommt immer mehr auch auf Dinge, die vorher vielleicht auch normal waren. Da hat man früher gesagt, ja, schlafe ich halt schlecht, ist so. Ist halt so, aber jetzt werden die Leute teilweise älter und es ist auch bekannt, dass mit den Hormonballons, also ab 45 sowieso, sich einiges ändert von innen auch. Das hat sicherlich auch noch eine, hat bestimmt auch noch einen Grund, warum die Zahlen dann einfach anders sind.
Ja, mega spannend. Auch was du sagst bezüglich, dass die wenigsten sich noch voll mit sich selbst beschäftigen, ist tatsächlich eigentlich auch so schön, wie du gesagt hast, eigentlich bräuchte man keinen Schlafcoach, aber trotzdem dann eben zu 100% doch, weil wir also weggerückt sind von den natürlichen Zuständen. An sich ist auch so, also so sehe ich das auch im Mentalen, an sich mental auf Top-Level zu sein, Top-Leistung zu bringen, ist eigentlich das Normale, weil steckt ja in jedem drin, aber eben die meisten sind so abgelenkt von ihrem wahren Sein, von der Mitte, dass es eben dann nicht mehr so ist und da brauchst du dann vielleicht schon oder hilft es schon, eine Begleitung zu haben, wie jetzt zum Beispiel auch im Schlaf dann dich oder euch gewissermaßen. Was würdest du sagen, diese Frage kam mir irgendwie noch so in den Kopf, bezüglich der Müdigkeit, wie siehst du das ganze Thema Koffein? Das ist ja auch irgendwie so in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum normal, dass jeder irgendwie so 4, 5 Kaffees trinkt und so weiter, wobei ja Koffein, so wie ich das verstehe, eigentlich immer geliehene Energie ist, also du packst dir irgendwas rein und dann hast du kurzzeitig das Gefühl, du hast mehr Energie, aber eigentlich ist sie eigentlich nicht da, ist nur geliehen, so. Wie siehst du dieses Thema Koffein, Kaffee und so weiter und so fort?
Also bei den in Anführungszeichen normalen Klienten, die wir haben, versuchen wir einfach die normalen Rahmenbedingungen zu optimieren. Bei einem Sportler würde ich sagen, absolut Vorsicht. Koffein wird manchmal natürlich dosiert gegeben in bestimmten Situationen. Das ist wieder was anderes. Aber generell ist bei Sportlern das Thema Koffein noch viel differenzierter zu sehen wie bei einem Normalklienten. Wir warnen schlaftechnisch davor, morgens zum Beispiel das an der falschen Zeit zu machen. Also vielen ist nicht klar, dass ich zum Beispiel Kaffee am besten, gibt es auch Studien darüber, nach 9 Uhr trinken sollte oder eben frühestens 1,5 Stunden nach dem Wachwerden. Weil ja der innere Motor, der innere Mechanismus, der macht uns ja sowieso wach, also hat unseren inneren Kaffee und bringt uns auf ein Normallevel mit unserem Cortisolspiegel. Wenn jetzt aber ich viel Kaffee tanke, dann steht das im Wettbewerb zum eigenen inneren Hormonbalance und dann sagt nachher irgendwann der Körper, nee, das wirkt ja gar nicht, trink nochmal eine Tasse. Und dann trinke ich viel mehr, was aber eigentlich gar nichts bringt, als wenn ich es jetzt später mal mit Genuss an der richtigen Stelle einen Kaffee getrunken hätte und der dann wirklich auch einen Wirkgrad gehabt hätte. In der Regel tanken die Leute sich zu früh zu voll und damit wird die gesamte Hormonbalance so durcheinander gebracht, dass das abends, weil ja viele unterschätzen, dass es 8 im Extremfall bei sensiblen Leuten bis 10 Stunden braucht, um wirklich komplett abgebaut zu sein, wirklich dann auch Auswirkungen hat aufs Loslassen und auf Kopfkino und auf Einschlafen. Und deswegen wäre meine Empfehlung, wenn, genauso wie man digital Detox macht mit praktisch Loslassen und Weglassen von Blaulichteffekten, dass man auch das Thema Koffein strukturiert und kultiviert oder dosiert in Wettkampfphasen, dann, wenn ich es möchte, nutzt. Aber immer mit dem Hintergrund, dass das dann von der Halbwertszeit auch in den Abend hineinspiegelt und mich dadurch dann praktisch quälen kann. Also ich bin dann an der einen Stelle vom Koffeinkick super drauf, kann dann aber nachher abends nicht einschlafen und das mitten vorm Wettkampf und dann habe ich Kopfkino und dann ist es ja wahrscheinlich schlechter, weil ich dann am nächsten Tag meine Leistung nicht bringen kann. Also die Frage ist immer, wie setze ich es ein? Also in der Regel weniger ist mehr.
Ja, super spannend. Du hast jetzt schon des Öfteren vom Cortisol-Level gesprochen in Bezug auf Schlaf. Cortisol, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist so das Stresshormon. Was würdest du dazu sagen? Also du hast irgendwie noch gesagt, eben, dass es dann höher geht mal und geringer geht und so weiter. Worauf sollte man dort achten gewissermaßen und wie steht das im Zusammenhang Cortisol-Level und Schlafqualität?
Also ich würde weitergehen, ich würde sagen, dass die Hormonbalance eine große Rolle spielt. Und dazu gehört einmal Vitamin D. Und wir gehen dann ja zu wenig ans Licht, aber wenn wir eben draußen sind am Licht und Haut, dann haben wir einfach diesen Vitamin-D-Effekt, der ja wichtig ist für uns. Und dann haben wir eben Serotonin, unser Glückshormon sozusagen. Und aus der Basis von dem Serotonin wird ja mit Ergänzung von Zink, Folsäure, Vitamin B12 und. Daraus werden dann Bausteine sozusagen umgewandelt und aus Serotonin kann dann auch Melatonin, also unsere schlafanschubsende Substanz, ist ja wirklich kein Schlafhormon, dann auch gebildet werden. Wenn wir aber diese essentiellen Aminosäuren, also diesen Grundbaustoff, dieses L-Tryptophan, also nicht haben und über die Nahrung nicht aufnehmen oder auch draußen nicht im Licht sind und diese Prozesse Serotonin, Melatonin nicht bauen, dann ist es von unserem Takt schwieriger. Und deswegen ist dieses Draußensein so wichtig und ans Licht kommen so wichtig, dass wir da eine gute Balance haben. Und deswegen sind Serotonin, Vitamin D, Cortisol oder eben auch Melatonin, also diese ganzen Hormonstellungen, die müssen miteinander angeguckt werden. Da gibt es Analysen für, kann man ein großes Blutbild machen. Also wer in den Bereichen stabil ist, der kriegt meistens weniger Schlafschwierigkeiten. Und je nach Alter, je nach Geschlecht und vielleicht auch manchmal bei Frauen, bei Mädchen ist es auch oft so mit der Schilddrüse, Überfunktion, Unterfunktion. Wenn die da Schwierigkeiten haben, dann sind auch meistens Schlafbesonderheiten stärker.
Okay, super spannend. Danke dir da schon mal fürs Teilen. Was würdest du allgemein sagen, jetzt nochmal mehr zurück so zu diesen Problemfragen gewissermaßen, weil ich glaube, hier ist der ein oder andere mit dabei, der sich eben genau diese Sachen stellt. Ja, was würdest du sagen, so wenn diese klassische Frage kommt, hast du sicher auch schon 3 Millionen Mal gehört, was kann denn jemand machen, wenn man mal in Anführungsstrichen nicht so gut einschlafen kann? Was würdest du da empfehlen?
Ja, wieder aufstehen und nochmal in 5 Minuten probieren oder den richtigen Einschlafzeitpunkt für sich nutzen und auf keinen Fall auf dem Sofa einschlafen. Also das Fernsehsofa-Schlafmonster, das ist tabu. Wir sagen immer, man muss M17 nutzen. M17 bedeutet, wenn du müde bist, also M steht für Müdigkeit, dann musst du innerhalb von 17 Minuten oder 20 Minuten zu Bett gehen, danach schaffst du es nicht mehr. Weil dann ist man über den Müdigkeitspunkt drüber und dann liegt man da und denkt sich, verdammt nochmal, ich war doch gerade müde, warum kann ich nicht einschlafen? Und das ist genau die Situation, die viele haben. Dann steigern die sich rein und werden immer wacher und dann wird das Bett zum Feind. Und dann wird es laut, leise, warm, kalt, Druckschmerz, Wundschmerz, alles kommt dann dazu. Warum? Weil wir einfach nicht gelernt haben, jetzt zur richtigen Zeit zu Bett zu gehen. Weil ich gedacht habe, ich kann doch Netflix noch eine Folge gucken und ich muss noch eine Mail checken, ich muss die Spülmaschine noch leer räumen, ich muss den Trainingsplan noch analysieren. Also mir fällt ja immer was ein, um nochmal zu warten. Aber das Kultivieren und das Erkennen der Müdigkeit und das zeitnahe zu Bett gehen, das ist eins der wichtigsten Hebel.
Super spannend. Warum ist das so, dass es so einen Müdigkeitspunkt gibt, der, also ich glaube, wir kennen es alle, der dann so überschritten ist?
Ja, wir haben ja so eine Art Temperaturkurve oder auch eine Müdigkeitswelle und wir haben einmal den linearen Verlauf. Das ist also so, je länger ich aus dem Bett raus bin, desto krasser werde ich im Grunde genommen auch schläfrig sozusagen. Also wenn ich gerade 5 Minuten aus dem Bett raus bin, muss ich nicht so schnell dahin, als wenn ich jetzt 16 Stunden nicht drin war. Aber das ist nicht so, dass in dem linearen Verlauf ich überall gleich gut einschlafen könnte. Weil in uns haben wir eben diese Wellen, 80, 90 oder 120 Minuten, also müde, wach, müde, wach, müde, wach. Und wenn eben praktisch gerade der Punkt ist, wo ich müde bin und linear habe ich Schlafdruck, dann kann ich einschlafen. Wenn ich aber gerade oben bin und ich bin wach, dann kann ich im Bett liegen, was ich will. Dann kann ich nicht einschlafen, weil einfach jetzt der falsche Zeitpunkt da ist. Also mein Schlaffenster muss gerade bereit sein. Und das ist eben der innere Prozess. Und wenn ich eben nicht auf meine innere Welle höre, fällt es mir viel schwerer, in den Schlaf zu kommen. Und dann manifestieren sich negative Gedanken, negative Bilder ans Bett, negative Erfahrungen und. Deswegen muss ich möglichst versuchen, meinen Rhythmus zu surfen und eben dann auch zu nutzen, wenn es zu mir passt. Deswegen muss man möglichst das erstmal entweder in dem Protokoll herausfinden oder man sollte eben die Fühligkeit für sich selber ein bisschen kultivieren und ein bisschen hinhören sozusagen.
Also genauso wie so, das, was du vorhin meintest, genauso wie es die Schlafrhythmen gibt und man bestmöglich eben 5-90-Minuten-Zyklen schlafen sollte, so gibt es das auch tagsüber gewissermaßen.
So gibt es das tagsüber, aber eben auch abends, und diese 80, 90 oder 120-Minuten-Blöcke, die sind da, und wenn wir das jetzt so sehen, wie es praktisch bei der R90-Methode, also bei der 90-Minuten-Methode so gemacht wird, da ist es vereinfacht eben. Der erste Zyklus ist natürlich kürzer, der andere sind länger, aber da wird genau dieses Grundprinzip der Wellen genutzt. Und mit anderen Worten bedeutet das, wenn man um 22 Uhr müde ist, dann sollte man versuchen, von 22 Uhr bis 22.20 Uhr oder maximal 22.30 Uhr zu Bett zu gehen. Wenn ich aber 22.40 Uhr mich hinlege, dann bin ich eh wach, dann warte ich nur auf die nächste Welle. Mhm. Also dann kann ich genauso gut um 23.30 Uhr zu Bett gehen, weil da kommt die nächste Welle.
Absolut. Ja, macht Sinn. Sehr spannend, weil es auch wieder so für jeden das Richtige ist gewissermaßen und man es herausfinden darf. Ja, vielleicht noch so die letzte Frage, bevor wir, oder die vorletzte Frage, bevor wir zur letzten Zusammenfassung vielleicht nochmal kommen. Was hältst du allgemein von Schlafroutinen? Also ich weiß auch von einigen Jungs und Mädels, die vielleicht auch gerade zuhören, dass sie eine gewisse Schlafroutine integriert haben, also vielleicht nochmal ein Stretching oder so vorm Schlafen gehen, vielleicht auch nochmal im mentalen Bereich was machen, also Affirmationen anhören oder ein Journal schreiben, Dankbarkeit oder was auch immer.
Ja, also ich finde es gut, wenn man eine Abendroutine und eine Morgenroutine hätte. Wenn ich natürlich eher Probleme habe mit dem Loslassen und mit dem Entkoppeln, dann ist die Abendroutine wichtiger. Wenn ich eher eine Schwierigkeit habe mit dem morgens aufstehen oder in den Tag reinkommen oder einen Antrieb finden, dann ist die Morgenroutine sicherlich wichtiger. Aber gut ist natürlich, wenn man beides hat, aber man sollte nicht beides gleichzeitig starten. Also sonst gebe ich nämlich auf. Also sonst nehme ich mir zu viel vor. Also lieber weniger vornehmen und dann auch wirklich einhalten. Also überleg selber, ob du mit der Morgenroutine oder mit der Abendroutine starten möchtest. Aber beides ist auf jeden Fall positiv. Und ich kenne sogar jemanden, der trinkt dann ein Glas Wasser, läuft dabei rückwärts und redet dabei praktisch noch im Gedanken sich bestimmte Affirmationen. Also das kann man schon sehr abgespaced machen, je nachdem, wie krass man das möchte. Aber vom Ansatz her ist am Abend was gut, was wirklich dann den Tag reflektiert und loslässt. Und morgens ist gut, was praktisch mir die nächsten Stunden schon klarer macht und eine Vorgabe gibt. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, auch möglichst mittags schon den Tag zu reflektieren, damit abends weniger Dinge im Kopf sind, damit ich eher loslassen kann. Also je mehr ich mich tagsüber schon mit der Nacht beschäftige, was passieren kann, desto weniger krass sind die negativen Auswirkungen.
Mhm. Ja, macht auch absolut Sinn. Jetzt hast du schon so schön gesagt, Morgenroutine gibt es natürlich auch. Was würdest du da sagen? Also wir haben jetzt viel über das Thema Schlaf gesprochen. Ich glaube, viele Dinge sind auch schon klar geworden. Beim Aufstehen am Morgen, ne, gibt's ja auch so, oder das hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, man sollte nicht unbedingt die Schlummertaste drücken und so weiter. Was würdest du sagen, wäre da optimal beim Aufwachen?
Ja, also ein bisschen dieses Regeln und Strecken macht natürlich schon Sinn. Man darf im Bett durchaus noch genussvoll sich ein bisschen hin und her rollen, aber Schlummertaste ist wirklich tabu, weil dann mache ich meinen Rhythmus ja kaputt. Ich klaue mir 50 Minuten Schlaf. Wenn ich 5-mal die Schlummertaste nach 10 Minuten drücke, hätte ich eine Stunde fast länger schlafen können. Also das ist jetzt einfach dann nicht gut. Und wer dann eben regelmäßig merkt, hey, ich drücke aber auf die Schlummertaste, der sollte seinen Rhythmus vielleicht neu definieren und neu anpassen, weil dann, da stimmt was nicht. Also der schläft dann, ich sag mal, uneffektiv sozusagen. Aber wenn das in der Natur der Sache liegt, ist das dann auch okay. Also morgens aufstehen, klar, den Wecker möglichst dahin stellen, dass er nicht auf dem Nachttisch ist, weil die Leute gucken dann immer gerne drauf. Braucht aber keiner. Keiner muss nachts wissen, wie spät es ist, sondern ich stelle den direkt dahin, dass ich aufstehen muss oder darf. Und dann mache ich eben von mir aus meine Bewegungseinheit oder meine mentale Entkopplung und möglichst ganz kurz eben schon Licht tanken. Also wenn ich habe, Balkon raus, oder wenn ich einen Garten habe, kurz raus, ganz kurz mal da durchatmen. Manche machen dann auch irgendwie eine Entspannungseinheit oder eine Yoga-Einheit und dann gehen die in den Tag hinein. Aber wenn ich natürlich eine Eule bin, dann bin ich morgens ja wahrscheinlich noch nicht so gut drauf. Dann ist schon mal eine Riesenleistung, dass ich aufgestanden bin. Dann muss ich damit sehr wahrscheinlich ein bisschen anders umgehen. Also das ist extrem individuell. Und ich würde auch sagen, ich sehe manchmal so Routineblätter, wo fast 10, 12 Sachen draufstehen. Ich würde vielleicht mit einer Routine anfangen, die 1, 2 Sachen hat. Und die dann vielleicht ergänzen oder erweitern, wenn es mir dann Spaß macht. Aber hier gilt der Grundsatz, so wie beim Schlafen auch, weniger ist mehr, also keinen Druck aufbauen.
Ja, super spannend. Danke dir schon mal, Markus, fürs Teilen der ganzen Sachen. Ich glaube,
eine Sache vielleicht noch, die jetzt mir noch am Herzen liegt. Es wird oft eben beim Schlafen auch das Bett unterschätzt. Und die Lagerung im Bett spielt auch eine Rolle, gerade auch bei jüngeren Leuten oder auch bei Leuten, die jetzt mit dem Sport zu tun haben. Man sagt dann immer, ja, eine Matratze reicht ja, ich schlafe ja, ist alles gut. Aber gerade Leute, die sehr breitschultrig sind oder auch gerade trainierte Leute, die haben andere Partien, die viel stärker beansprucht werden und die müssten eigentlich auch lagerungstechnisch mehr entlastet werden. Also sprich Schulterbein, also Schlüsselbein und Schulter oder ein Hals-Nacken-Bereich oder eben unterer Rücken. Und gerade wenn Leute Seitenschläfer sind und das Kissen immer stopfen und sich verbiegen und die Beine dann überschlagen und halb auf dem Bauch legen und sich komplett verdrehen. Das ist für die Hüftgelenke, für die Kniegelenke, die dann oft empfindlich sind, überhaupt nicht gut. Und deswegen spielt manchmal eben auch die Lagerung, wie schlafe ich zu Hause oder auch unterwegs bei Wettkämpfen, spielt auch eine große Rolle. Also alles, was Gelenke angeht und Gelenkstellungen mit Hilfskissen oder eben auch mit Reisetoppern, da steckt auch eine große Baustelle, insbesondere wenn ich in den Profibereich einsteige.
Spannend. Also eine Lagerung ist letztendlich so, wie der Körper da liegt im Bett. Genau. Oder geht es da auch um die Matratzenstärke und so weiter und so fort?
Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich dich jetzt da gerade so sehe, mit der Schulterkante, die ist eckig, aber ist nicht viel Fleisch am Knochen, sorry. Aber wenn du jetzt praktisch eine zu feste Matratze hättest, dann würdest du sehr stark anfangen, mit den Armen zu korrigieren. Und das kann natürlich dann irgendwann dazu führen, dass Nacken und Kopf und dieser ganze Bereich nicht gut gelagert ist. Und da braucht es dann einfach zum Beispiel Kissen, die in der Höhe anpassbar sind oder eben vielleicht eine stabilere Beckenstellung oder ein Seitenschläferkissen. Also das ist dann individuell. Aber das wäre eine wichtige Sache bei der Statur, so wie ich sie gerade wahrnehme.
Yes, okay, spannend. Danke dir erstmal für den Einblick. Ja, vielleicht zum Abschluss, glaube ich, spannend, wenn wir da nochmal so die wichtigsten Sachen zusammenfassen. Also was ich auf jeden Fall rausgenommen, dass auch hier die Individualität extrem wichtig ist. Man dort auf jeden Fall mal den Test machen sollte. Vielleicht können wir das auch hier unten drunter verlinken. Du hast ja gesagt, bei euch gibt es da auch Möglichkeiten auf der Seite, das vielleicht zu machen, je nachdem. Ja, und dann, was würdest du sagen, so abschließend? So.
Ja, ich kann gerne nochmal zusammenfassen. Alle, die praktisch sportlich erfolgreich sein möchten, könnten das schneller erreichen, wenn sie den Schlaf nicht zu sehr unterschätzen oder eben auch die Lagerung nicht zu sehr unterschätzen. Dann den eigenen Fokus ein bisschen hingeben zum Thema eigener Rhythmus und eigene Rhythmuskontrolle. Blaulicht am Abend meiden, Powernapping als Alternative für sich entdecken und Rhythmuszeiten und Zubettgehzeiten wirklich kultivieren. Wenn ich das mache, bin ich schon auf einem guten Weg und habe dann schon mal die Grundlagen, die eben alle brauchen. Und in jedem Thema kann man natürlich weiter in die Tiefe gehen, sowohl was das mentale Entkoppeln angeht, wie auch das Thema Licht oder wie auch das Thema Lichtsteuerung und eben auch das Thema Entspannung. Also das sind sicherlich so die wichtigsten Punkte und ich hoffe, dass alle so ein bisschen sensibler werden und vielleicht den Absprung von der Couch schneller schaffen. Also danke, dass ich bei dir sein durfte.
Yes, danke dir auch, Markus, dass du mit am Start warst. Vielleicht noch so zum Abschluss die Spieler und Spielerinnen, die gerne mehr erfahren möchten und auch vielleicht Lust haben, da nochmal tiefer drauf einzusteigen oder vielleicht sogar sie begleiten lassen möchten, je nachdem, wo können sie dich finden?
Ja, also wir sind mit markuskamps.de, ist das die Speaker-Seite, schlafkampagne.de ist unser Sprachrohr, wo man allgemein was nachlesen kann. In der Sleep Performance Akademie, da gibt es Kurse und Inhalte Wir werden Verschiedenes hier nachher dann verlinken und dann kann man praktisch Kontakt mit uns aufnehmen. Oder der bessere Weg ist vielleicht über euch, dass man die speziellen Fragen einfach zu euch leitet und dass man je nach Fragestellung und je nach Bedarf dann einfach auch auf die richtigen Inhalte oder auf die richtigen Seiten verweisen kann. Vielleicht ist das sogar der einfachere Weg.
Jawohl, das ist sicher eine gute Möglichkeit. Jawohl, danke dir auch fürs Zuhören bis hierhin. Und ja, du weißt ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du eben auch diese Folge teilen möchtest mit vielen anderen Fußballern und Fußballerinnen, mach das sehr, sehr gerne. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu bewerten, sodass noch mehr Fußballer und Fußballerinnen davon erfahren können und auch so spannende Themen wie hier heute mit dem Markus Schlaf optimieren können. Und natürlich alle weiteren mentalen Themen. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.